Mein Gott, was waren das für Zeiten, die 70er Jahre, voller Widersprüche. Von den Farben alles in Orange, Disco 2000, Mami Blue, eine Welt mit Hänschen, Rosenthal, alles spitze voll Softeis und Zuckerwatte. Dann aber auch Gewalt und Bedrohung, der Terrorismus, Mogadischu und unter der Oberfläche immer noch die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die versehrten alten Männer, die schweigsam und unheimlich durch die Dörfer schlichen. Rolf Bernhard Essig ist in einem Dorf in Bayern aufgewachsen, in den 70er Jahren. Seine Kindheit hat er jetzt in einem Roman verdichtet. Die Kunst, Wasser zu fegen, so heißt sein Buch. Der Autor ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schröer.
Beim Wasserfegen kommt es nicht so sehr auf Schnelligkeit an, sondern auf gleichmäßigen Schwung, schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie haben in Ihrer Kindheit Wasser gefegt zum Entlüften flüssigen Betons beim Bau der väterlichen Garage. Warum haben Sie nun dieses Bild zum Titel Ihres Romans gemacht?
Es war ehrlich gesagt ein Tipp von Susanne Riedel, einer Autorin, der ich sehr verbunden bin, die mir auch viele Tipps gegeben hat für dieses Buch, das erste Schwarze Mann heißen sollte. Ich war gleich sehr überzeugt davon, weil dieses Fegen des Wassers mit der Erinnerung sehr viel für mich dann zu tun hatte. Es ist eine flüssige Konsistenz der Erinnerung, immer wieder verwirbelt was. Man meint, etwas weggefegt zu haben, aus der Erinnerung auch herauszuhaben. Dann kommt es aber wieder. Eine Lache ist an einem Tag weg, es regnet schon wieder, ist das Wasser da. So sind Erinnerungen auch. Man versucht sie festzuhalten, mal gelingt es. Man versucht sie zu verdrängen, mal gelingt es, dann aber auch wieder nicht. Es hat ein bisschen was Meditatives. Es ist manchmal eine Kunst, es zu schaffen. Und man ist nie am Ende damit.
Also so tauchen Erinnerungen auch immer auf und man versucht, die Erinnerungen zu einer Geschichte zusammenzusetzen. Die sind ja nicht linear, die haben keinen Anfang und kein Ende. Das kommt und ist wild und ist wirr oft, oder?
Bei mir war es jetzt nicht so sehr. Ich habe in der Tat natürlich viel aus der eigenen Kindheit verwendet, aber mich mehr an Gegenständen orientiert. Und da war ich der Meinung, wenn man sich jeweils einer Sphäre widmet, zum Beispiel dem Essen, und dann an den einzelnen Gerichten sich orientiert, an dem Besteck, wie liegt das, und so dann den Tisch beschreibt, die Küche beschreibt, die Herstellung von Speisen, dann ist das etwas sehr Geordnetes. Es ist auch wie ein Raum, der immer heller wird. Also indem man sich an eine Sache erinnert, kommt die nächste, die nächste, die nächste. Das muss nicht die heimische Küche gewesen sein. Das waren manchmal die von Freunden oder von anderen, die weiter entfernt wohnten. Aber insofern gab es für mich beim Schreiben immer solch eine Ordnung nach Themenbereichen.
Und plötzlich ist dann auch die Geschichte da, die in so einem Raum stattgefunden hat oder haben könnte. Ihre Kindheit, das muss man wissen, war außergewöhnlich. Das hing damit zusammen, dass Sie aus einer außergewöhnlichen Familie kommen. Ihr Vater war Hausmann, damals war das sehr exotisch, ein ehemaliger Matrose, die Mutter Lehrerin. Und die Familie kam aus Hamburg nach Bayern. Haben Sie sich als Kind dort fremd gefühlt?
Also vielleicht doch noch ein bisschen zu diesem Autobiografischen. Es ist sehr, sehr romanhaft. Vieles ist davon erfunden, was Sie jetzt sagen. Das stimmt schon, da gibt es starke Parallelen, aber mehr im Äußeren, im Inneren nicht. Ich habe mich in Bayern, um darauf aber als Person zu antworten, sehr fremd gefühlt, sogar fast wie in Feindesland. Und interessanterweise war das für mich natürlich Bayern und Lederhosen und Bayern München war schrecklich und der HSV war klasse.
Das Norddeutsche ist auch immer präsent, allein über die Sprache, wenn es für betrunken Dune heißt. Also das kennt man im Fränkischen wahrscheinlich überhaupt nicht. Oder Dämelachs für Dummköpfe oder ähnliches. Das macht sie im Fränkischen dann zu Exoten, oder?
In der Tat. Also ein Kind, das Hochdeutsch sprach, das wirkte auf die dortige Bevölkerung schlichtweg arrogant, eingebildet, weil dort jeder Dialekt sprach. Und das Exotische kam natürlich auch gerade durch so etwas wie einen Hausmann dazu. Aber für ein Kind, muss man vielleicht auch sagen, ist fast jede Umgebung exotisch. Auch das fand ich wichtig festzuhalten.
Aber ein Dorf hat eine Dorfgemeinschaft, die auch eng zusammenhält. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Natürlich, im Dorf redeten alle und viel miteinander. Immer wieder fragten ihn, also den Jungen, die Leute etwas Unverständliches über die Familie oder andere. Dann versuchte der Junge, nichts zu sagen, aber die fragten weiter, bis er doch sprach und sich nie sicher war, ob er aus Versehen etwas verriet. Den schwarzen Mann hatte er allerdings noch nie tratschen gesehen, immer nur allein, auf Spaziergängen mit seinem Hund. Zitat Ende. Da haben wir den schwarzen Mann, der in Ihrem Buch eine große Bedeutung hat. Wer ist der schwarze Mann, der da immer wieder auftaucht?
Der schwarze Mann ist in verschiedenen Rollen in diesem Buch. Einerseits ist es die Schreckfigur, die viele von uns kennen. Also pass auf, wenn du spazieren gehst, sprich nicht mit Fremden, sprich schon gar nicht mit dem schwarzen Mann. Der bietet dir Bonbons an. Niemand wusste eigentlich so recht, wer das wäre. Interessant auch, niemand hat an einen Schwarzen dabei gedacht, an einen Farbigen, sondern das war ein dunkler, bedrohlicher Mann. Dann gibt es das Spiel natürlich, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Auch da spielt das natürlich eine dann spielerische Rolle. Und dann gibt es eine konkrete Figur, die in diesem Roman der Junge für den schwarzen Mann hält. Er glaubt, jetzt weiß ich, wer das ist. Er ist sehr entsetzt einerseits, dass der so nahe wohnt, gleichzeitig fasziniert, dass diese Figur jetzt auf einmal in der Realität mit einem Boxerhund spazieren geht.
Also der Vater, der strenge Vater des Jungen bedroht ihn auch. Na, dann kommt der schwarze Mann. Mhm. Also der hat was sehr Bedrohliches und der läuft im Dorf herum. Mhm. Das spielt natürlich eine Rolle. Und der heißt in dem Dorf auch der schwarze Mann. Das hat mit seinem Namen zu tun.
Also das kommt erst ganz, ganz spät in dem Buch vor, dass dieser wirklich Schwarzer heißt. Und insofern vom Nachnamen einfach hier auch so genannt werden könnte. Aber das sind eben diese Geheimnisse, diese Unklarheiten, auch diese Doppeldeutigkeiten, mit denen Kinder immer wieder zu tun haben.
Und dieser schwarze Mann ist ja nicht wie die anderen. Er hat eine Lederhand. Das ist ja auch schon etwas sehr Unheimliches für einen Jungen, weil er im Krieg schwer verwundet wurde.
Mhm. Auch das kriegt er erst später raus. Gleichzeitig verdichtet sich das aber so ein bisschen wie mit den Lederstrumpf-Erzählungen. Und dass er Helmut Lange im Fernsehen als Moderator einer Quiz-Sendung sieht und dann aber auch als Wildtöter in der James Fenimore Cooper-Verfilmung, das gibt wieder so eine Verwirrung.
Der schwarze Mann ist da eine sehr zwiespältige Figur. Naja, der Junge, kann man fast sagen, freundet sich mit dem unheimlichen Mann an. Er geht, obwohl es streng verboten ist, zu ihm ins Haus, erfährt mehr über ihn. Der Mann, der nicht tratscht, erzählt von seiner verstorbenen Frau. Das ist ein ungeheures Vertrauen, was der schwarze Mann ihm auch schenkt. Und der schwarze Mann kommt ihm nachher auch sehr nah. Da droht es schon fast zu kippen, oder?
Für meine Begriffe ist das ein Verhalten, das sehr typisch ist für Kinder, dass sie in Extremen denken und handeln. Und in diesem Fall gerät er eben zweimal in Situationen, wo er, wenn es wirklich ein böser Mann wäre, verloren wäre. Und er merkt es auch, aber in beiden Situationen zu spät. Erst als er in dieser Lage ist, aus der er nicht mehr entkommen könnte.
Also der schwarze Mann wird für ihn zu etwas, was ja auch für das unheimliche Erwachsenwerden steht. Da kommen ja Dinge auf einem zu, die man nicht kennt und die man auch als Bedrohung empfindet. Ganz am Ende der Geschichte geht er noch einmal, er kommt als Erwachsener ins Dorf zurück. Er geht in das Grab des schwarzen Mannes, der dort mit seinem Hund, dem Boxerhund, der den Namen Ali trägt, begraben liegt. Und er weint dort. Also das zeigt noch einmal, dass da eine sehr enge Verbundenheit besteht.
Der schwarze Mann ist wie eine Art von Bucklichtmännlein. Da ist es ja auch so, dass es immer wieder vorkommt und auch der schwarze Mann kommt immer wieder vor. Und ganz am Schluss von diesem Lied vom Bucklichtmännlein, da bittet es ja, dass man für es beten möge. Und der junge Mann oder der mittelalte Mann, der da zurückkommt ins Dorf, der merkt in diesem Moment, als er zufällig an dieses Grab gerät, dass diese Figur für ihn diese überragende Bedeutung hatte. Es schießt alles zusammen in einen emotionalen Überwältigtwerden. Und da kommen dann die Tränen.
Also dieser schwarze Mann ist etwas, Sie haben das gesagt, um den sich viele Geschichten ranken. Ich erwähnte es bereits, der Vater benutzt ihn, um den Kindern zu drohen. Überhaupt der Vater, der sehr strenge Vater, der ist ein Seemann gewesen, sehr exotisch. Jetzt ist er eine Art Geschichtenerzähler in dem Buch auch, der den Kindern erzählt, die Mutter sei die Tochter eines Negerkönigs. Glauben das die Kinder?
Da der Vater allerlei erzählt, von dem man denkt, das kann gar nicht sein, aber Beweise dafür zeigt, nämlich exotische Gegenstände, von denen man gar nicht glaubt, dass die überhaupt vorhanden sein könnten, glauben sie dann doch relativ viel. Also wo sie dann wirklich zweifeln, das ist, als er erzählt, er sei der 13. Seeräuber gewesen, an dem der geköpfte Störtebeker noch vorbeigelaufen wäre. Da zweifeln sie dann schon, aber er findet immer wieder überzeugende Erklärungen, warum die Mutter, obwohl sie ja hellhäutig ist, die Tochter eines Negerkönigs sei, nämlich weil sie einen Ausflug in die Arktis unternommen haben, um Eis zu holen.
Und es gibt einen Beweis. Dieser Beweis beweist, dass sie tatsächlich die Tochter eines Negerkönigs ist. Denn am Ende dieser Geschichte schauen sich die Mutter und der Vater sehr verliebt an. Mhm. Da würde ich als Kind so eine Geschichte auch glauben, mhm. wenn darauf eine Liebe aufbaut, ja. die Vater und Mutter zusammengeführt mhm. hat. Mhm. Ein anderes wichtiges Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis für den Jungen in dem Buch, ist der Tod des kleinen Bruders. Sie sind 8 Kinder zu Hause, er ist der zweitjüngste. Der kleine Bruder ertrinkt auf einem Sommerurlaub in Dänemark. Die Familie fährt immer in den Norden an die See. Nach dem Tod verliert der Junge den Glauben an Gott, weil der sein Gebet nicht erhört hat. Das ist sehr konsequent, wie er sich da verhält.
Auch da denke ich, dass das sehr überzeugend ist für diesen Status eines Kindes, das abgrundtief glauben kann und sich auch gehalten fühlen kann und abgrundtief verzweifeln kann und auch noch ein fast Reizreaktionsschema im Umgang mit höheren Mächten hat. Das gilt ja für Gespenster genauso, bei denen das Kind glaubt, wenn man das Licht anmacht, dann ist das Gespenst weg. Und so glaubt es auch, dass Wörter eine große Macht haben. Es ist ja sogar noch ein bisschen schrecklicher, dass 3 von diesen Geschwistern unterwegs sind und darüber sprechen, sie würden gern mal einen Hubschrauber im Einsatz sehen. Und kurz darauf verschwindet der Bruder im Meer und ein Hubschrauber kommt. Und dann kommt dieses Gebet, Gott möge doch dafür sorgen, dass er vielleicht doch gerettet werden sollte. Und da kommt also einerseits die Enttäuschung über die mangelnde Hilfe Gottes, das Nicht-Eingreifen, aber auch die unglaublich tiefe Scham, sie hätten dieses Unglück durch ihren Wunsch auch herbeigebetet geradezu.
Der Tod des Bruders bringt ihm auch die Erkenntnis, wie aus Erlebnissen Geschichten werden können, wie ihm beim Sprechen Erklärungen einfielen für vieles, das er vorher nicht verstanden hatte. Das schreiben Sie in Ihrem Buch nach diesem schrecklichen Erlebnis. Ist das vielleicht auch, ich schraube das jetzt mal ein bisschen sehr hoch, ein frühes poetologisches Konzept?
In gewisser Weise ja und gleichzeitig auch Hybris. Das bewegt mich, seit ich überhaupt erzähle und schreibe, dass man mit den Geschichten anderen Geld macht. Aufmerksamkeit erregt, Menschen, wie es in dem Buch auch heißt, knacken kann, indem man sehr an das Mitleid appelliert, indem man sehr wirkungsvoll erzählt. Das ist einerseits etwas sehr Schönes, gleichzeitig benutzt man etwas. Man benutzt die Kunst, man benutzt vielleicht auch das Leben von anderen, in diesem Fall sogar den Tod eines anderen. Und das wird dem Jungen auch klar. Und in diesem Moment passiert so eine ganz kleine Art von psychischen Schock. Er ist wie weg, es ist eine Art von Weiße, er ist vollkommen wegerzählt. Und zwar aus Scham einerseits und weil das andere an der Stelle steht.
Sie sagen, das sei ein Schock am Ende der sehr frühen Reflexion über das Erzählen, weil er sich schämt, dass er den Tod des Bruders vielleicht auch instrumentalisiert, indem er davon erzählt. Sie nennen das Schock, was er dann erlebt. Kann man es nicht auch ein fast spirituelles Erlebnis nennen, das mit der Erfahrung des Jungen zu tun hat, der die Grenzen des Denkens in dem Augenblick erlebt?
Mhm. Ja, in der Tat. Damit verbindet es sich, dass die Reflexion etwas, das Nachdenken etwas Positives ist, das aber sich selbst aufhebt. Und damit wird in dem Buch auch eines so als Nebenstrang klar, erklären hilft noch nichts, sondern es muss etwas dazukommen. Das ist dann in einem späteren Kapitel zum Beispiel die Musik, wenn die Mutter zum Beispiel ein Gute-Nacht-Lied singt und nicht nur eine Strophe, sondern gleich mehrere. Es kommt die Liebe sozusagen, um es auch pathetisch zu nennen, hinzu. Und da verändert sich Erzählen, da verändert sich Kunst.
Da ist eine Emotion, eine Erfahrung da, eine Erfahrung, die sich in dem Buch ausdrückt und die über das Erklären hinausgeht. Der Junge wächst in einer evangelischen Familie auf. An Geburtstagen wird immer Lobet den Herrn gesungen. Und jetzt kommen wir auch auf diese Schlussszene zu sprechen, die Sie gerade andeuteten. Ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch. Jesus war im Halbdunkel da, wie auch Chingachgook, der auf seinen Freund aufpasste, still und wachsam und stark und voller Liebe wie die Mutter. Zitat Ende. Ihre Kindheitserinnerung oder die Kindheitserinnerung in dem Buch, die sich zu einem Roman verdichten, enden mit einem Nachtlied, das die Mutter singt. Nun ruhen alle Wälder, ein sehr bekanntes evangelisches Lied, das die Mutter singt. Das ist das Lied eines, ja man könnte fast sagen, eines Schutzengels, das den Jungen prägt.
Das Kapitel heißt, dies Kind soll unverletzt sein. Das ist ein Zitat aus diesem Abendlied. Was mir ganz, ganz wichtig ist bei aller Gewalt, die auch drin vorkommt, von außen wie in der Familie, ist es doch ein Buch auch von dieser Macht des Beschützenkönnens durch Liebe, durch Texte, durch Musik, auf eine Art und Weise Stärke vermitteln, auch der Vater mit seiner großen Kraft, die ein ganzes Leben lang halten kann, sodass der Junge auch irgendwann mal sagt, in mir ist etwas Bleibendes.
Der Junge hat ja trotz allem, trotzdem er da im Dorf als Fremder angesehen wird, hätte er genug Gründe, Komplexe auch zu entwickeln. Aber er hat trotzdem ein starkes, ein großes Selbstbewusstsein, das sicher mit dem Gefühl dieser Geborgenheit auch zu tun hat. Diese Geborgenheit, dieses, ja, ich sag das mal, dieses Urvertrauen, das ihm vermittelt wird und das er spürt, wenn er einschläft und diese streichelnde Hand der Mutter spürt.
Es ist interessanterweise für mir später erst ein wenig klarer geworden, das ist auch nichts Statisches, es ist etwas Dynamisches. In dem Buch geht es auch immer wieder um Bewegungen. In diesem Kapitel, da fängt es auch mit diesem Laufen an und der ganze Lebenslauf ist auf so eine Weise mit einer Art Grundenergie schon mal auf den Weg gebracht.
Und unter allem liegt der wunderbare Sound, ich sage das so, weil ich selbst in den 70er Jahren aufgewachsen bin, der Sound der 70er Jahre. Was ist das für ein Sound?
Er setzt sich aus vielen verschiedenen Dingen zusammen. Mami Blue haben sie schon genannt. Es ist Spiel mir das Lied vom Tod, zum Beispiel von Ennio Morricone. Es ist aber auch Volks- und Schlagermusik. Es ist ein bisschen natürlich in Bayern die Humtata-Folklore eines Franz Josef Strauß-Auftrittes. Diese verschiedenen Musikströmungen, die vermischen sich auch im Gehör des Jungen. Und das dann noch mit den evangelischen Kirchenliedern ergibt schon eine seltsame, aber ich glaube sehr wirkungsvolle Mischung. Und ich habe von einigen Lesern gehört, dass sie sehr, sehr viel auch mitgehört haben dann in ihrem Inneren, als sie es lasen.
Vielen Dank, Rolf Bernhard Essig. Die Kunst, Wasser zu fegen, so heißt sein Buch über eine Kindheit in den 70er Jahren, über einen Jungen, der in einer wirren Welt aufwächst und sich auch seine eigene Welt erfindet und seinen Weg findet. Das Buch ist im C.H. Schröer Verlag erschienen und kostet 17,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern geschehen.